Seid's. Naja, so halb wach seid ihr jetzt inzwischen. Versuch's nochmal. Guten Morgen allerseits. Ich habe ja schon gewusst, ihr könnt kräftig singen, ihr singt gerne. Angefangen vom Prediger bis zu den Kindern, und das ist immer ein gutes Zeichen. Eine Gemeinde, die singt und betet, da ist man richtig aufgehoben. In meiner Predigt wird das Stichwort Homosexualität vielleicht einmal fallen, öfters nicht. Also ihr könnt entspannen. Ich muss euch allerdings auch sagen, ich habe keine Schokolade zu verteilen. Also ihr müsst das ohne Belohnung aushalten, aber ich denke, das werdet ihr. Ich danke für die Einladung, war schon lange nicht mehr hier, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich hier öfters mal gewesen bin, nicht nur am Sabbat, sondern auch sonntags für Schulungen hier in Hamm. Und ich kann mich sogar erinnern, fällt mir gerade spontan ein, einmal auf dem Weg nach Hamm bin ich auf der Autobahn stehen geblieben. Man sollte immer rechtzeitig tanken, aber das nur so nebenbei. Aber ich bin noch rechtzeitig gekommen. Gott ist dann noch ein guter Gott, der unsere Sünden und Schwächen dann noch ausgleicht mit irgendeinem netten Menschen, der uns hilft. Ungewöhnlich an dieser Predigt ist, dass der Predigttext ganz am Schluss kommt. Also Bibeln habt ihr bereit, aber ich werde den Predigttext erst ganz am Schluss lesen. Wenn meine Frau und ich morgens die Andacht gemeinsam machen mit dem Andachtsbuch, mit dem Kalenderzettel, dann lesen wir natürlich den Bibeltext, und nach zwei Sätzen sage ich, was war der Bibeltext nochmal? Und spätestens am Schluss sage ich, lies doch nochmal den Text. Und dann beginne ich zu verstehen, warum der Text zu dieser Andacht gewählt wurde. Manchmal ist das gar nicht so leicht erkennbar. Und heute hebe ich mir den Bibeltext für zu Schluss auf. Und ihr dürft euch ja während der Predigt Gedanken machen, welcher Bibeltext denn jetzt zu dieser Predigt passen würde. Ich kann euch ja nachher mal fragen. Und wer es dann trifft, für den organisiere ich dann noch eine Tafel Schokolade. Wenn ich jetzt eine Flipchart hier hätte, die ich nicht habe, auch nicht brauche, würde ich vier Buchstaben anschreiben. Die könnt ihr euch auch so vorstellen. Ein W und noch ein W, ein J und ein D. W, W, J, D. W, W, J, D. Hey, hier kommt die Antwort. What would Jesus do? Schon mal gehört? Also du ja, andere vielleicht noch nicht, einige vielleicht schon. Vier Buchstaben, eingenäht, eingraviert oder eingebrannt auf dem Armband, das manche Jugendlichen tragen, die sich vorgenommen haben, ihr Leben nach dem Beispiel Jesu auszurichten. Und deshalb ihre persönlichen Lebensentscheidungen und ihr Verhalten bewusst an der Frage ausrichten, what would Jesus do? Was würde Jesus jetzt in meiner Situation tun? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage selber auch schon gestellt habt oder ob jemand regelmäßig sich diese Frage stellt, was würde Jesus tun? Dieser Slogan, also und diese Abkürzung, stammt aus dem Jahre 1896, schon Weichen her, 3 Jahre bevor Friedensau gegründet wurde. Damals hat Charles Sheldon einen Roman geschrieben, In His Steps, in seinen Fußtapfen, gemeint ist Jesus. Und er hat im Untertitel diesen Satz verwendet. Was würde Jesus tun? In diesem Roman wird ein Geschäftsmann beschrieben, der seine Entscheidungen, seine geschäftlichen Entscheidungen auf dieser Grundlage fällt. Was würde Jesus jetzt in meiner Situation tun? Wie würde er sich entscheiden? Knapp 100 Jahre später, also im Jahr 1989, das Wendejahr in Deutschland, schon fast 30 Jahre her. Nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Einigung Deutschlands politisch. Im Jahr 1989 ließ der Jugendpastor der Wesleyan Church von Holland, nicht in Holland, sondern Holland in Michigan, Nordamerika, nicht weit weg von der Andrews University, Anstecker herstellen mit diesem Aufdruck. Das waren Anstecker. Die Firma hat zusätzlich Armbänder produziert und die haben sich ganz schnell in Amerika verbreitet, vor allem unter den evangelikalen Jugendlichen, also aus den Gemeinden, die man so bibeltreu nennt, die also mit der Bibel viel anfangen können und für die Frage, was würde Jesus tun, tatsächlich eine wichtige Frage ist. Und diese Armbänder sind dann für eine Zeit lang eine Modeerscheinung gewesen. Ich selber, mir ist das noch nicht weiter aufgefallen, also in Deutschland scheint das jetzt keine Mode mehr zu sein, ich weiß, ob es das damals war. Also auf den ersten Blick könnte man denken, diese vier Buchstaben und diese Frage sind ein bisschen, naja, jugendlich, schwärmerisch, naiv. Aber ich denke, dass sich dahinter eine sehr ernstzunehmende, für uns alle, für uns als Erwachsene auch sehr wichtige Frage verbirgt. Wie treffe ich meine Entscheidungen und wonach beurteile ich, ob ich mich so oder so verhalte? In 5. Mose 6 bekommt das Volk Israel von Gott die Marschrichtung angesagt in dem sogenannten Schema Israel. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Gott allein und du sollst den Herrn deinen Gott fürchten und ehren von ganzem Herzen und du sollst deine Gebote halten und sollst sie deinen Kindern einprägen und sollst sie an die Hauspfosten schreiben und sollst sie dir an die Armband machen und an die Stirne setzen, damit du nicht vergisst. Da haben wir so ein biblisches Modell für solche Armbänder. Ob an der Stirn, am Handgelenk, sodass man ständig sieht und vor Augen hat und das andere sehen, dass ich es vor Augen habe, denn wenn ich es an der Stirn habe, sehe ich es ja nicht, aber der andere sieht, dass mir das wichtig ist, damit wir nicht vergessen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Also, ob die Israeliten sich da Armreifen angefertigt haben oder eine Brosche an den Turban gesteckt haben, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du da mehr, Armin, ihr wart in Israel, ihr wisst, wie das dort in Israel ist. Ja, diese Armbänder, wie heißen die? Ja, auf Hebräisch natürlich. Dass man das lesen kann. Also es ist ein Bekenntnis in der Kleidung, im Auftreten, das Bekenntnis zu Gott und seinem Gebot, seiner Tora. Ja, daraus haben sich die Gebetsriemen, hier steht es doch, Tefillin, die haben sich daraus entwickelt, die von orthodoxen Juden also heute noch getragen werden. Sie sind eine ständige Mahnung, die Gebote Gottes gewissenhaft zu beachten. Und der Jude, der da mehr wissen möchte, der liest dann den Talmud und dort wird ihm erklärt, wie die Gebote zu halten sind. Dieses Bekenntnis zu Gott als dem einzigen wahren Gott ist verknüpft mit der Aufforderung, und ich zitiere, und ihr kennt das alle auswendig, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und aller deiner Kraft. Das müssen wir nicht aus der Bibel lesen, das kennen wir auswendig, nicht wahr? Das haben wir verinnerlicht. Das ist uns Lebensgrundlage, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ähnlich wie wir es vorhin in Offenbarung 14, Vers 6 hatten. Ehre Gott mit allem, was du hast. Fürchte Gott und traue ihm und vertraue ihm dein Leben an. Kein Gebot ist so wichtig und bedeutsam wie dieses eine. Kein Gebot ist so inhaltsreich. Kein Gebot ist so umfassend. Es schließt alles ein, was mein Leben ausmacht. Nichts ist ausgenommen. Auch nicht der Einkaufszettel. zum Gang in den Supermarkt. Auch nicht meine alltäglichen Gewohnheiten. Alles ist unter diesem Satz eingerahmt. Du sollst Gott mit ganzer Hingabe und aller deiner Kraft ehren und ihm nachfolgen. Alles andere leitet sich von diesem einen Gebot ab. Wer Gott mit allen Fasern seines Wesens liebt, mit allen Gefühlen, mit allen meinen Gedanken, mit allen meinen Willensregungen, der erfüllt Gottes Wunsch und lebt nach Gottes Willen. Ich erwähne das und ich betone das, weil ich von mir selbst auch weiß, wie ihr von eurem Leben, wie leicht es ist, sein Leben in Teile zu teilen. In das fromme Leben, das religiöse Leben, das christliche, das adventistische Leben und eben den Rest, den Alltag, das Alltägliche, bei dem Gott scheinbar oder auch tatsächlich gar keine Rolle zu spielen scheint. Und das passiert eigentlich nur bei frommen Leuten, denn Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, die brauchen ihr Leben nicht zu teilen in Fromm und Alltag, weil für sie ist alles weltlich, säkular, alltäglich. Aber wir, für die Gott eine wichtige Rolle spielt, wir stehen in der Gefahr, Gott einen Ehrenplatz zu geben. Das muss nicht auf der Kommode sein, ja. Das kann auch in unserem Herzen sein, ihm einen besonderen Platz einzuräumen, in unserem Lebenshaus ein extra Zimmer für Gott einzurichten und da ist er dann zu Hause. Aber in den Rest soll er sich bitte schön nicht einmischen, denn das ist mein Leben und das geht niemand etwas an. Und da soll sich auch Gott bitte schön nicht unbedingt einmischen. Ich muss ja auch noch ein bisschen Freiheit haben, um selber zu entscheiden. Nicht wahr? Der Kirchenvater Augustinus hat vor vielen hundert Jahren geschrieben, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, wenn also du dein ganzes Leben, alle deine Empfindungen, Willenskräfte, Gedanken ihm unterstellst, dann kannst du tun, was du willst. In seiner Kurzform, liebe Gott und tu, was du willst. Das Tu, was du willst, hören wir gerne. Ja, also Eltern, ne? Sagt euren 12-Jährigen, euren 14-Jährigen, euren 17-Jährigen, mach doch, was du willst. Werdet ihr wahrscheinlich noch nicht oft gesagt haben. Sondern als Eltern sind wir zu Recht besorgt um unsere Kinder. Wir möchten, dass sie das Beste wählen. Und wir sagen ihnen nie, mach, was du willst, sondern sagen ihnen, überleg dir gut, was du willst und dann mach das Beste. Und dann lassen wir sie ziehen in ihre Freiheit. Augustinus sagt, wenn ein Mensch sein Leben ganz Gott anvertraut und nichts anderes meint dieses Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, das ist keine schwärmerische Aussage, häng dir ein Bild an die Wand und knie davor nieder, sondern gib dein Leben Gott, komplett. Dann kannst du wirklich machen, was du willst, weil du willst dann wirklich nur noch das machen, was Gott will. Du kannst gar nichts mehr falsch machen. Und unser Problem ist nicht, dass wir was richtig machen wollen oder was falsch machen, sondern dass wir Gott eben Teile unseres Lebens anvertrauen. Wir geben ihm unsere Andachtszeit, diese kostbaren 5 oder 15 Minuten am Tag. Die bekommt er ganz. Da heben wir kein Telefon ab. Aber die anderen 24, 23 Komma Stunden, das ist unser Leben. Und es ist eben so leicht, im Alltag, im Berufsleben, auch im Haushalt, diese Grundhaltung, Gott regelt mein Leben, Gott ordnet mein Leben gehört Gott, aus dem Auge zu verlieren. Das ist fast selbstverständlich, dass das passiert. Und dann treffen wir eben doch unsere eigenen Entscheidungen, unabhängig von Gott. Jesus hat dieses große Gebot aus dem Bekenntnis Israels, also dieser eine Satz da in 5. Mose 6, ist das Bekenntnis Israels. Die haben also keine 28 Glaubensüberzeugungen. Israel hat eine Glaubensüberzeugung. Der Herr ist Gott allein. Und damit ist alles gesagt. Genauso wie in den 10 Geboten. Da haben wir zwar 10 Gebote, aber in der Einleitung zu den 10 Geboten, Gott hat dich aus Ägypten befreit und jetzt kommt das erste Gebot, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Damit ist alles gesagt. Alle anderen Gebote sind in diesem ersten Gebot eingeschlossen. Das vierte ebenso wie das sechste und das zehnte. Also eigentlich brauchen wir keine 10 Gebote. Wir brauchen nur eine Regel und die heißt, Gott ist Nummer 1 und alles andere auch. Und darin ordnet sich unser Leben ein. Jesus hat das aufgegriffen, er hat es bestätigt und er hat es ergänzt durch ein zweites, das auch im Alten Testament steht, allerdings nicht in den 10 Geboten, sondern an anderer Stelle. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Damit haben wir dann 2 Grundgebote als Christen, wobei das zweite eigentlich im ersten ja auch schon enthalten ist. Denn wenn ich Gott über alles liebe und er zum bestimmenden Faktor meines Lebens ist, dann ist auch Gottes Umgang mit den Menschen mein Maßstab für meinen Umgang mit den Menschen. Und das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist in dem Gebot der Gottesliebe eigentlich ja schon enthalten und steht nicht unabhängig davon neben ihm. Also neu war dieses Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, ja nicht, aber Jesus bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass das Ja zu Gott das Ja zu Mitmenschen einschließt. Jetzt wiederhole ich den Satz nochmal und füge ein Wort hinzu. Das unbedingte Ja zu Gott, also ohne Fußnoten, ohne Klausel, ohne Kleingedrucktes. Ja Gott, aber bitte lass mir wenigstens eine Stunde am Tag. Okay? Wenn du schon 23 Stunden kriegst, dann sei zufrieden. Dann lass mich wenigstens mal im Urlaub machen, was ich will. Oder lass mich wenigstens mal, wenn meine Frau nicht zu Hause ist, machen, was ich will. Ja, gib mir mal irgendwo noch einen Freiraum. Du kannst doch nicht mein ganzes Leben einzwängen wollen. Ich gehorche dir ja schon nach besten Kräften. Ich bin schon viel frommer als die anderen. Selbst meinen Pastor übertreffe ich noch. Aber ein bisschen für mich will ich doch auch noch haben. Das ist doch das Mindeste. Das würde jeder Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zustimmen. Da gibt es die Pause und da hat der Arbeitgeber keinen Zugriff drauf. Das wird allen Bahnfahrern deutlich gemacht. Die dürfen dann an der Haltestelle mal aussteigen und Zigarette rauchen, weil man das im Zug ja nicht darf und aus Höflichkeit zu den anderen ja auch nicht tut. Wir beherrschen uns ja schon so dolle im Leben, aber irgendwo wollen wir da mal ausrasten. Jeder von uns kennt das, oder? Ich kenne das auch. Aber wenn ich dieses Ja zu Gott uneingeschränkt gebe, Gott, du bist für mich das Wichtigste, dann ist auch der Nächste für mich mit einem Ja versehen, nicht mit einem Nein. Gott sagt unbedingt Ja zu jedem Menschen. Wir sagen das die Liebe Gottes, das meinen wir damit. Und dieses Ja Gottes zu den Menschen bedeutet auch für uns ein unbedingtes, ein bedingungsloses Ja zu jedem Menschen. Oder? Da kann man nicht unterscheiden zwischen Einheimischen und Ausländern, zwischen der eigenen Hautfarbe und der anderen Hautfarbe, zwischen Menschen meines Geschlechts und denen des anderen Geschlechts. Auch nicht Menschen, die weder das eine noch das andere Geschlecht haben, sondern irgendwo dazwischen leben. Ich kann nicht irgendeinen Menschen ausschließen aus meinem Ja zu anderen. Logisch, oder? Unvermeidlich. Aber die Wirklichkeit sieht ja ganz anders aus, weil wir Menschen eben uns zu Gott, wir Christen, uns zu Gott bekennen aber am Ende dann doch bekennen müssen, dass uns das gar nicht so leicht fällt. Also diese beiden Gebote kommen im Verbund, im Doppelpack. Und Jesus sagt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz. Also alles, was Gott will, alles, Gott will nicht mehr. Gott hat nur zwei Wünsche. Ist doch eigentlich ganz nett. Nicht mal 10 Gebote. Gott hat nur 2 Wünsche. Setze mich an die erste Stelle und setze deinen Nächsten neben dich mit auf deinen Thron. Behandle ihn gleichwertig zu dir und behandle Gott als vorrangig vor dir. Mehr will Gott nicht. Reicht das? Ist genug. Das sagt alles. Mehr kann's gar nicht geben. Wie aber äußert sich diese ungeteilte Liebe zu Gott und den Mitmenschen im Lebensvollzug eines Christen? Im alten Bund war die Tora der Maßstab. Die Tora zählt nach jüdischer Zählung 613 Einzelgebote. Ich habe das nie versucht nachzuzählen. Man müsste ins Hebräische gehen, man müsste gucken, gibt es auch viele Verdoppelungen. Aber wenn man alles zählt und alles auf einen langen Zettel schreibt, dann kommt man bei 613 Geboten raus. Nicht 666, das wäre eine falsche Zahl. Ja? Also 600 plus. Und ein frommer Jude, dem ist es wichtig, alle 600 plus Gebote zu beachten, soweit das möglich ist. Da es kein Tempel ist, kommen die Opfergesetze zum Beispiel nicht zur Geltung. Aber es bleibt ja noch genügend übrig. So, das ist die jüdische Haltung. Und der Kern dieser 613 Gebote findet sich auf 2 Steintafeln, die ursprünglich im Tempel oder in der Stiftshütte, dann im Tempel, in der Bundeslade, also in einem Akazienkästchen, glaube ich, ne, Akazienholz, vergoldet, mit 2 Engelfiguren obendrauf, ein Deckel, so gedacht als der Thron Gottes. Und da drin, also unter dem Thron Gottes in dieser Bundeslade, liegen die beiden Tafeln des Bundes. Das heißt, der Bund Gottes mit seinem Volk wird an diesem Grundgesetz, könnte man sagen, entspricht vielleicht unserem Grundgesetz, festgemacht. Indem Jesus diese 613 Gebote und die 10 auf 2 konzentriert, treibt er das Ganze auf die Spitze. Alle anderen Gebote, ich zitiere Matthäus 22, Vers 40, alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. So einfach ist das, das Christsein. Wenn dich also jemand fragt, so Schulkameraden oder Arbeitskollegen oder wer auch immer, Busfahrer, was musst du denn als Adventist alles machen? Du sagst der erste Mal, ich muss überhaupt nichts. Ich mache alles freiwillig und gern. Und dann, ja, ich habe nur 2 Regeln im Leben. Gott ist mir das Wichtigste und meine Mitmenschen sind mir so wichtig wie ich selbst. Das ist alles. Nicht viel, oder? Sagst du dann mit Augenzwinkern. Und jeder, der es lebt, weiß, das ist nicht viel, sondern alles. Das ist alles, was mein Leben überhaupt ausmacht. Mancher könnte erschrecken und sagen, habe ich ja keine freie Minute mehr. Was habe ich denn von einer freien Minute ohne Gott? Macht das jetzt mehr Spaß, eine freie Minute ohne Gott? Oder einen freien Tag ohne Gott? Ist das wirklich ein schönerer Tag? Ich muss sagen, eher nicht. Was auf den ersten Blick wie eine Vereinfachung, eine Erleichterung erscheint, nur 2 und keine 10 oder 20, stellt in Wirklichkeit uns vor ganz neue Herausforderungen. Denn jetzt müssen wir uns fragen, was heißt es denn praktisch, Gott von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst? Plötzlich bin ich ganz gefordert, nachzudenken, was das heißt. Und meine täglichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen, auch die Nicht-Gewohnheiten, das, was ich tue, zu überdenken und mich zu fragen, was will Gott jetzt von mir in diesem Augenblick, an diesem Tag? Plötzlich muss ich nachdenken und es reicht nicht mehr zu sagen, ich mache, was ich immer gemacht habe, ich übertrete die 10 Gebote nicht und dann mache ich so meinen Alltag und dann ist alles gut. Nein, das ist ja keine Jüngerschaft mehr, sondern jetzt bin ich gefordert, gefragt zu überlegen, was würde Jesus tun? Was ist der Wille Gottes hier und jetzt. Was heißt es, den Nächsten zu lieben wie mich selbst? Was heißt es, die Freiheit in Christus zu erleben? Was heißt es, diesem höchsten Maßstab gerecht zu werden? Wie können wir den Willen Gottes für unser Leben und für unser Zusammenleben erkennen und leben? Auf die Frage nach dem Wie will ich gleich eine Antwort geben. Ich frage euch, wie entscheiden wir, was wir im Leben für richtig und falsch halten? Wer entscheidet das? Gut, ich muss das entscheiden. Und auf welcher Grundlage? Gut, sagen wir, auf der Grundlage der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Ich denke, das ist die beste Antwort, die wir geben können. Aber immer noch muss ich entscheiden, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Also ich lese die Bibel, muss ich immer noch entscheiden, was will Gott jetzt von mir? Ich kann ja nicht jeden Bibeltext einfach zitieren und machen. Das würde schief gehen. Dann könnte ich euch 3 Bibeltexte zitieren und das wäre dann aber nicht so gut. Ich könnte euch die Bibel zitieren, Kain erschlug seinen Bruder Abel. Dann zitiere ich den 2. Text, gehe hin und tue desgleichen. Und dann habe ich noch einen Bibeltext, was du tust, das tue bald. Alles Bibeltexte. Ja, ich kann nee, nur die Bibel, das kann völlig schief gehen. Also ich muss dann immer noch, wenn ich die Bibel lese, entscheiden, was ist jetzt Gottes Wille für mich? Wie bringe ich die Texte in mein Leben hinein? Und dazu brauchen wir unser Gewissen. Unser Gewissen ist die innere Instanz, die uns hilft, aufmerksam zu werden, wo unsere Werte unser Verhalten bestimmen wollen, wo unsere Überzeugungen unser Leben in eine bestimmte Richtung führen. Maßstab unseres christlichen Gewissens ist das Wort Gottes und der darin enthaltene Wille Gottes. Maßstab für unser Leben ist das Wort Gottes und der Wille Gottes, wie er uns in seinem Wort nahe bringt und wir in Verbindung mit ihm durch Hören, durch Gebet, durch Fragen an Gott und seine Antworten, die er uns auch durch seinen Geist gibt, die Antworten, die wir hören und die wir dann im Leben umsetzen. Und hier spielt jetzt, da wir Christen sind, Jesus Christus eine ganz entscheidende Rolle. Und hier haben wir einen Unterschied, vielleicht auch den eigentlichen Unterschied, zwischen einem gläubigen Juden und einem gläubigen Christen. Für den gläubigen Juden ist das Gesetz Moses, die Tora, das Höchste, was er hat. Die größte Gottesoffenbarung in der Tora. Größer als die Propheten, weil die Propheten interpretieren die Tora. Die Tora ist die Gottesoffenbarung schlechthin am Sinai gegeben. Das ist für einen frommen Juden der Maßstab, ohne Wenn und Aber. Was ersetzt jetzt für einen Christen die Tora? Wer oder was nimmt die Stelle der Tora ein? Jetzt könnte ein Adventist sagen, naja, wir sind gut dran, wir haben keine 613, wir haben nur 11. Die 10 Gebote und kein Schweinefleisch. No? Also wir können als Adventisten uns da mit einem guten Dutzend Gebote aus der Affäre ziehen. Das wäre aber keine Antwort, die mich überzeugen würde. Nach dem Motto, wir sind so Schmalspurjuden. Ja? Wir brauchen nicht 600, wir sind mit 16 zufrieden. Nein, nein, nochmal. Wer oder was ersetzt die Rolle der Tora für uns Christen? Jesus. Ach, das ist schön. Jesus ist schön. Ich kann mich erinnern, das sind jetzt wirklich fast 50 Jahre her, stand ich in Berlin auf dem Kudamm. Hier sind Berliner, schön, die mich aus dieser Zeit noch kennen. Da stand ich auf dem Kudamm mit Lautsprecher. Wie heißt das heute? Karaoke oder sowas, ne? Hab aber nicht gesungen, sondern geredet. Hab mein Zeugnis gegeben und haben die Berliner eingeladen zur Jugendmissionswoche in die Adventgemeinde Zehlendorf, Gartenstraße 23. So, hab von Jesus erzählt. Das war jetzt so 68, so in der Zeit, 68, 70. Kommt ein junger Mann auf mich zu, lange Haare, Jesus People, ja, ihr wisst so, wie die damals aussahen, so Sandalen, Blümchen, lange Haare. und war ganz begeistert von meinem Zeugnis von Jesus. Jesus, hat er gesagt, wunderbar, Jesus ist great, big, wunderbar. Dachte ich, okay, mal sehen, vielleicht werden wir ein bisschen warm miteinander und vielleicht können wir mal uns über Jesus unterhalten. Habe ich ihn angesprochen, sagt, sag mal, woher kennst du Jesus? Oh, Jesus, alle reden von Jesus. Die Beatles haben von Jesus gesungen, ne, und geredet. Und na, sie waren noch größer als Jesus, populärer. Aber Jesus war in aller Munde. Und dann habe ich eine Frage gestellt, die hätte ich nicht stellen sollen. Ich habe ihn einfach mutig gefragt, liest du in der Bibel? Nur nach dem Motto, hast du deinen Jesus aus der Bibel? Guckt er mich groß an und sagt, Bibel? Wozu brauche ich Bibel? Altes Buch, brauche keine Bibel. Jesus! Okay, dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Also er hatte seinen Jesus, aber die Bibel kannte er gar nicht, die interessierte ihn gar nicht. Das heißt, ich würde mal sagen, er kannte ja keinen Jesus. Es hat ihn gar nicht interessiert, wer Jesus war, wie er lebte. Er hat ein Wort gehabt, eine Chiffre gehabt, eine Mantra gehabt, wenn man so will, und hat die sich gefüllt, wie er das wollte. Das war so ein Jesus auf dem Wunschzettel, ja, hat sich seinen eigenen Jesus gebastelt, was wir vorhin so im Bibelgespräch hatten. Nein, für uns Christen füllt Jesus den Platz aus, den die Tora bei Juden ausfüllt. Jetzt frage ich euch mal, wenn ihr Tora vergleicht mit Jesus, was ist mehr? 613 Gebote oder ein Jesus? Was ist mehr? Ein Jesus ist mehr, weil ein Jesus ist alles, was überhaupt denkbar ist an Wille Gottes, weil Jesus den Willen Gottes verkörpert, er lehrt ihn nicht nur, er lebt ihn auch. Jesus lebt den Willen Gottes nicht nur 613-fach, sondern 999-fach, 1000-fach. Er lebt ihn pausenlos. Oder hat Jesus als Sohn Gottes Pausen gemacht? So 23 Stunden am Tag bin ich Sohn Gottes und eine Stunde bin ich mal ich selber? Ich meine, Jesus ist der Sohn Gottes. Wie kann Jesus eine Stunde am Tag er selber sein, wenn sein ganzes Leben es ist, Sohn Gottes zu sein und Gott zu verkörpern? Das kann er doch nur ganz oder gar nicht machen. Und Nachfolge Jesu heißt, ich folge diesem Jesus nach. Entweder ganz oder gar nicht. Halbe Sachen gibt es bei Gott nicht. Nimm ihn ernst oder lass ihn bleiben. Wie weitreichend dieser Jesus jetzt in mein Leben eingreift, wenn er die Regeln aufstellt, wenn er bestimmt, was ich mache und nicht mehr ich, wird zum Beispiel in der Bergpredigt deutlich, wo Jesus das, was er lebt, auch lehrt. Wir ringen damit, dass wir das, was wir lehren, auch leben. Nicht Amen, auch wir Pastoren. Wir ringen damit, das, was wir der Gemeinde sagen, auch zu machen. Jesus macht es umgekehrt. Er lebt den Willen Gottes und überlegt sich dann, was er lehrt. Er nimmt von dem, was er lebt, Teile heraus und lehrt sie. Weil das Leben viel umfassender ist als alle Worte, die wir machen. Selbst wenn wir 10 Stunden am Tag reden, wir beide, dann sind wir immer noch 14 Stunden am Tag, wo wir nicht reden. Da leben wir aber auch. Das heißt, unser Leben ist immer umfassender als alles, was wir sagen. Das wissen auch alle Kinder. Ne? Dass das Beispiel der Eltern viel mehr ausmacht, als was die Eltern sagen. Lass die Eltern sagen, was sie wollen. Ich sehe, wie sie leben. Und das beeindruckt mich oder schreckt mich ab. Ja? Das zieht mich an oder schreckt mich ab. Also was wir sagen, ist fast unwichtig. Klingt jetzt komisch für mich als Pastor. Was wir sagen, ist fast unwichtig, weil das, was wir leben, das zählt. Das einzige Glaubwürdige ist unser Leben oder Unglaubwürdige, nicht unsere frommen Worte. Die Bergpredigt zeigt beispielhaft, wie der Wille Gottes sich im Leben seiner Nachfolger äußert. Und wenn ich jetzt an die Bergpredigt denke und ich erinnere euch an die Bergpredigt, wir lesen sie nicht, ihr habt sie im Kopf. Ein abfälliges Wort über den Nächsten, da kriegst du es aber mit Gott zu tun. Das muss ich mir als Autofahrer dann immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn ich dann versucht bin, einem anderen ein Werturteil durch die Scheibe zuzurufen. Keine Schimpfworte, nein, sowas mache ich nicht, bist du denn blind? Kannst du nicht aufpassen? Ne? Ja, zum Glück sind da zwei Scheiben dazwischen, kein Problem. Der begehrliche Seitenblick lässt sich ja kaum verhindern, oder? Bei attraktiven Männern und Frauen. Der inflationäre Schwur, ja, mache ich schon. Und dann wartest du ein halbes Jahr und es passiert nichts. Das Anhäufen vom Besitz. Habt ihr gestern gut eingekauft, Black Friday? Habt ihr alles gekauft, was ihr nie gebraucht habt? Einfach weil es so günstig war, dass ihr 200 Euro gespart habt, aber trotzdem 500 rausgehauen habt? Die ängstlichen Sorgen, macht euch keine Sorgen um morgen. Macht dir keine Sorgen. Könnt es vor Sorgen vergehen, aber macht dir keine Sorgen. Papa weiß doch, was du brauchst. Hör auf zu jammern und klagen. Sei dankbar, Gott ist bei dir. All das und viel mehr gehört zum Leben eines Jüngers. Jesus erwartet nicht weniger von seinen Jüngern, sondern mehr als Mose und alle Rabbinen zusammen. Und die erwarten viel, sehr viel. Jemand hat gesagt in Bezug auf Jesus, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Jesus fordert eine bessere Gerechtigkeit in der Bergpredigt. Es sei denn, dass eure Gerechtigkeit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, könnt ihr das vergessen. Diese bessere Gerechtigkeit gipfelt in folgendem Satz. Welcher Satz der Bergpredigt ist der Gipfel der Bergpredigt, der die ganze Bergpredigt zusammenfasst? Helft mir. Ein Satz. Das ist nicht in der Bergpredigt, aber ist auch von Jesus. Genau. Zweiter Versuch. Das ist auch ein guter Versuch, ich schaue mal auf die junge Dame. Genau, sagt jemand, ich stimme zu. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, das ist es, was Gesetz und die Propheten fordern. Ich werde das Stichwort unseres Tages hier nicht erwähnen, weil ich gesagt habe, ich erwähne es nur einmal, muss ich mir noch aufheben. Ja? Die Predigt ist nicht speziell fokussiert auf unser Tagesthema. Ist viel umfassender. Aber wenn es umfassender ist, schließt es auch diese Frage ein. Wie gehe ich mit Menschen um, die anders empfinden und auch anders leben als ich? Jesus sagt, behandle jeden Menschen so, wie du gerne behandelt werden wolltest. Das ist alles. Genau. Das ist alles. Das ist viel mehr als, na, sollen sie eben machen, was sie wollen. Oder, was habe ich damit zu tun? Oder, zum Glück bin ich nicht so. Oder was auch immer. Es ist eine sogenannte ethische Maxime, also ein Spitzensatz, in dem Kant verblasst. Also Immanuel Kant, der Philosoph von Königsberg, der diesen ethischen Leitsatz aufgestellt hat, handle so, jetzt sage ich es mal auf Deutsch, dass das Beste, wozu du fähig bist, die Maxime deines Handelns, also deine besten Taten und Werte, handle so, dass das Beste, wozu du fähig bist, als allgemeine Grundlage der Gesellschaft dienen könnte. Das ist eine Menge. Also sei jederzeit ein Vorbild, sodass jederzeit du sagen kannst, mach das so wie ich und dann läuft die Gesellschaft wunderbar. Das ist viel, was Kant fordert. Jesus drückt es nicht ganz so mit Gesetzesbegriffen aus. Jesus sagt, du weißt doch, wie du gerne behandelt werden würdest. Und dann mach genau das mit anderen. Das ist alles. Aber noch einmal, selbst dieser Satz, mach so, wie du es gerne hättest von anderen, selbst dieser Satz ist nur ein Satz und nicht die letzte Norm, weil die Norm für uns Christen ist nicht ein Text, sondern ein Wesen. Gott selbst, in Christus. Jesus ist der Maßstab für mein Verhalten. Der einzige letztverbindliche Maßstab. Stimmt ihr mir zu? Ich muss fragen, weil für Adventisten, für gut erzogene Adventisten, die 10 Gebote doch in großer Gefahr stehen, ganz nach oben gesetzt zu werden. Weil ich kann mich noch erinnern, hier ist das jetzt ein bisschen anders bei euch, aber in vielen Gemeinden, in denen ich als Kind und Jugendlicher war, da gab es also noch kein Kreuz, wie in vielen Gemeinden inzwischen, sondern da waren 2 Tafeln an der Wand und da standen Zahlen drauf von 1 bis 10. Und jeder, der in eine Adventgemeinde kam, wusste, was hier gilt, die 10 Gebote und nichts anderes. Inzwischen haben viele Gemeinden die Gebote abgehängt, nicht weil sie die nicht mehr beachten wollen, sondern weil sie erkannt haben, es gibt noch etwas Wichtigeres als Gottes Gesetz und das ist Jesus selbst und sein Leben und Opfer für uns. Und darum haben sie ein Kreuz hingehängt, um Jesus in die Mitte zu stellen. Und ich denke, das ist gut so. Jesus ist Mitte und Grundlage und Maßstab für uns. Jesus verkörpert alle Werte und Prinzipien, die wir als Christen vertreten. Hans Küng, ein Theologe des 20. Jahrhunderts, hat es so in einem Satz gesagt, ich zitiere, das Kriterium christlicher Ethik, ihr könnt auf Deutsch auch sagen, der Maßstab christlicher Ethik, ist die Nachfolge Christi. Der Maßstab christlicher Ethik ist die Nachfolge Christi. Das ist unser Maßstab. What would Jesus do? Also, Maßstab für uns Christen ist keine philosophische Idee, auch kein ethisches Grundprinzip, schon gar kein philosophisches System und nicht einmal ein geschriebener Text wie die 10 Gebote. Der letzte Maßstab für uns Christen ist Jesus und sein Vorbild und sein Beispiel, das er gelebt hat und das uns zur Nachahmung einlädt. Dieses Vorbild kann durch nichts anderes ersetzt werden. So war das für Jesus, so war das für die Apostel, so war das für die Urgemeinde. So kann man es im Neuen Testament an verschiedenen Stellen lesen, zum Beispiel bei Paulus. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Oder nochmal Paulus, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Oder Petrus, wir sollen dem Vorbild Jesu folgen und ihm nacheifern. Das ist christliche Ethik. Im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, gab es ein Buch, was fast so oft gelesen wurde wie die Bibel. Dieses Buch heißt Imitatio Dei, war lateinisch, und heißt Nachahmung Jesu oder Nachfolge Jesu. Ein Buch von einem Thomas Kempis, der das Lebensideal des mittelalterlichen Christen ausgedrückt hat. Vor allem der Mönche, der Mystiker, der frommen Gemeinschaften. Imitatio Christi, Jesus nachahmen. Jetzt frage ich euch noch einmal, was würde denn Jesus heute tun? Diese Frage möchte ich in meinem Leben ständig stellen und ich muss dazu 2 Fragen beantworten. Erstens muss ich beantworten, woher weiß ich denn, was Jesus tun würde? Woher weiß ich denn, was Jesus tun würde? Und das ist gar nicht so einfach, weil Jesus hat im 1. Jahrhundert gelebt. Wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert. Jesus war nie eine Frau. Jesus war nie verheiratet. Jesus war nie eine alleinerziehende Mutter. Jesus war nie ein Banker. Er war nie ein Staatsmann. und vermutlich auch kein homosexuell empfindender Mensch. Was würde denn Jesus heute tun, wenn er all das wäre? Also nicht gleichzeitig, das wäre schlecht möglich, aber wenn er dies oder jenes wäre, wie würde Jesus sich verhalten? Es ist gar nicht so einfach, herauszufinden, was Jesus tun würde, weil er nicht in unserem kulturellen Kontext gelebt hat und wir vorsichtig sein müssen, von uns oder von seinem ersten Jahrhundert auf uns zu schließen. Also ich bin nicht sicher, ob Jesus heute Sandalen tragen würde. Ich vermute, er würde keine tragen, weil es ist ein bisschen kalt für Sandalen. Also Jesus nachzufolgen kann nicht heißen, sich so zu kleiden wie er, die Sprache zu sprechen wie er, dann müssen wir Aramäisch sprechen, können wir auch nicht, die meisten von uns oder alle. Also ich muss erstmal wissen, was würde Jesus heute tun. Und zweitens, und die Frage halte ich nur für dramatischer, selbst wenn ich wüsste, was Jesus heute tun würde, müsste ich mir die Frage stellen, bin ich denn bereit, mich danach zu richten? Bin ich denn bereit, es so zu tun, wie Jesus es tun würde? Sein Handeln als verbindlich für mich betrachten. Ja, spontan würde ich sagen, ja. Aber wenn ich dann die Berichte über das Leben Jesu lese, stelle ich fest, dass seinen Jüngern es unglaublich schwer gefallen ist, es so zu machen wie Jesus. Die haben sich nämlich an ihm geärgert und gerieben und gestoßen. Vor allem die Frommen hatten ein Problem mit Jesus, weil er so gar nicht in ihre Vorstellungen passte. Und ich frage mich, würde Jesus heute in meine Vorstellungen passen? Würde er in die Vorstellungen meiner Kirche passen? Natürlich, hoffentlich, aber vielleicht ja auch nicht. Vor 2 Jahren hat Heiner Geißler ein Buch veröffentlicht, ehemaliger Generalsekretär der CDU und Bundesminister für Jugend, Familie, Gesundheit, ein bekennender Christ. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Immer dieser Jesus«. »Immer dieser Jesus«. Nach Heiner Geißler hätte Jesus in der heutigen Kirche keinen Platz. Er sprach nicht für die Adventgemeinde, sondern für die großen Kirchen. Aber ich frage mich trotzdem, hätte Jesus in meiner Kirche heute Platz? Geißler fragt, wo bleibt die bedingungslose Orientierung der Kirche an Jesus? Ich frage mich, wo bleibt die bedingungslose Orientierung meiner Kirche an Jesus? Amen. Ich frage mich das, wir beide fragen uns das. Wo ist dieses bedingungslose, so hat Jesus es gelehrt und gelebt, zum Beispiel im Umgang miteinander in der eigenen Kirche. Zum Beispiel, wie man leitet, wie man führt, wie man regiert, hat Jesus vorgelebt, ganz klare Normen eingehalten. Halten wir uns danach? Und wie müsste eine Kirche aussehen, die dem Beispiel Jesu konsequent folgt? Und ich frage mich ganz konkret, auch in Bezug auf unser Thema, wäre Jesus heute gesellschaftlich hoffähig? Wäre Jesus politisch korrekt oder wäre Jesus Außenseiter der Gesellschaft? Und würden wir ihm dann auch noch folgen, wenn er von der Gesellschaft geächtet wird? Wie hat sich Jesus tatsächlich verhalten? Was hat sein Denken und Handeln geprägt? Ist Jesus wirklich das Vorbild, dem ich nacheifern werde? Wenn man die Evangelien liest und sie historisch ernst nimmt, was wir tun, was ich auch tue, dann stellt man einiges fest. Jesus war ein Mensch, der in kein Schema seiner Zeit passte. Er passte nicht in das fromme Schema seiner Zeit. Sein Auftreten hat alle Erwartungen gesprengt und alle Befürchtungen übertroffen. Jesus war überhaupt nicht konform. Jesus war überhaupt nicht angepasst. Jesus war anstößig. Er hat Tabus gebrochen. Die Sabbatregeln, die damals galten, hat er gebrochen. Die Fastenregeln der Gemeinde hat er gebrochen. Er hat die Latte höher gelegt als alle anderen. Liebet eure Feinde. Sag das mal in Deutschland auf der Straße, liebet eure Feinde. Dann kriegst du aber mehr als eine Partei aus dem Hals. Dann kriegst du fast alle Parteien auf den Hals. Denn Deutschland profitiert von nichts anderem mehr als von Waffenexporten, von Rüstungsindustrie. Damit machen wir unser Geld, damit kaufen wir unseren Wohlstand. Da ist mit Feindesliebe nichts zu machen. Jesus sagt, entschuldigt, dass ich euch das zitiere heute Morgen, aber es steht in der Bibel, niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Niemand von euch kann mein Jünger sein, der nicht vorher alles aufgibt, was er hat. Originalton Jesus. von wegen reicher Jüngling, der war reich, der hatte das Problem, ich bin nicht reich, das geht mich nichts an. Jesus macht eine ganz pauschale Aussage. Bist du bereit, alles, was du hast, ihm zu geben? So wie Abraham, alles, was er hatte, sein Sohn, mehr hatte er nicht von der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Oder ihr sollt also vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist ein Gebot Jesu, vollkommen zu sein. Was immer das bedeutet, nicht das, was Adventisten oft daraus gemacht haben, sündlos sein. Die Vollkommenheit, wenn man Matthäus mit Lukas vergleicht, die Bergpredigt bei Lukas, dann ist ganz deutlich, was die Vollkommenheit meint. Bei Lukas heißt es nämlich, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Willst du also vollkommen sein, dann sei barmherzig, wie Gott barmherzig ist mit allen seinen Geschöpfen. Wir müssen nur auf den Bahnhof in Hamm gehen, um das auszuprobieren. Aber so weit müsst ihr gar nicht gehen. Nur vor die Tür. Und so weiter und so weiter. Die Menschen, die Jesus erlebten, schwankten zwischen Begeisterung und Entsetzen, Verwunderung und Verachtung, Zuneigung und Zorn. Und ich vermute, es wäre heute nicht anders, wenn Jesus heute hier predigen würde. Wir würden uns vielleicht schwer tun. Vielleicht fänden wir das befremdlich und unerhört. Wir kennen die Jesus-Geschichten der Bibel. Wir haben sie so gezähmt, dass der Jesus, von dem wir reden, unseren Erwartungen weitgehend entspricht. Und das Anstößige an Jesus, das haben wir abgeschliffen. Die Ecken und Kanten haben wir abgeschliffen. Blickt man auf das Leben und Wirken Jesu, so wie die Evangelien es berichten, dann fallen zwei Dinge auf, die ich noch nennen möchte. Ich merke, die Zeit rennt mir davon. Aber es geht erst um 2:30 weiter. Wir haben noch viel Zeit zum Essen. Zwei Dinge, die das Leben Jesu prägen. Erstens sein radikales und vorbehaltloses Ja zu den Menschen. Zu allen Menschen. Das unterscheidet Jesus von fast allen anderen. Er kennt keine Vorbehalte gegenüber Menschen. Keine Berührungsängste, keine Vorurteile, ob das Aussätzige sind, Ausländer, Ausgestoßene, Menschen mit ansteckenden Krankheiten, Frauen, die am Blutfluss litten, Frauen überhaupt, Kinder, Zolleinnehmer, Huren und Sünder jeglicher Art. Er konnte mit allen, mit den Einfachen und mit den Gebildeten, mit den frommen Heuchlern und allen anderen auch. Und seine letzten Stunden hat er mit zwei Verbrechern verbracht. Und wenn es sie damals schon gab und wenn er sie damals schon erkannte, dann kannte Jesus auch keine Abneigung gegenüber Schwulen und Lesben. Ist nur ein konsequenter Satz, der muss nicht mehr begründet werden. Er kannte keine Abneigung gegen Menschen mit einer anderen, nicht normgerechten sexuellen Prägung. Sagt jemand Amen? Das überlegen wir uns gut. Ich sage ja, Jesus war anstößig. So sehr wir ihn auch bewundern, so weit sind wir doch von dieser Haltung entfernt. Wer von uns kann sagen, dass er keine Berührungsängste und keine Vorurteile gegenüber anderen hat? Ich kann sie verstecken, überspielen und verdrängen, aber ich habe sie trotzdem und du vermutlich auch. Selbst wenn wir uns ehrlichen Herzens für Ausländer und Fremde aussprechen, sind wir doch froh, wenn sie uns nicht zu nahe kommen. Wir sind zwar für Integration der Flüchtlinge, aber die Unterkunft bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Nicht wahr? Dieses vorurteilsfreie, bedingungslose Ja zu allen Menschen, das Jesus hatte, war sein Lebensprinzip, das er bis zur Selbstaufopferung praktizierte. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um ein Leben zu geben für alle. In der Fußwaschung wird das zeichenhaft deutlich. Vorausblickend auf seine Kreuzigung macht Jesus sich zum Sklaven seiner Jünger und löst damit prompt ihr Unverständnis und ihren Unmut aus. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal bei der Fußwaschung Unverständnis und Unmut erlebt hast. Wer das empfindet, geht das gar nicht hin. Aber Jesus macht sich zum Sklaven. Und Petrus sagt, wie kannst du nur? Geht doch nicht. Das ist das eine. Jesus sagt radikal Ja zu Menschen. Und dieser Radikalität dem Menschen gegenüber entspricht seine Radikalität gegenüber Gott. Jesus sagt genauso radikal Ja zu Gott. Ich zitiere, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle. Johannes 4. Jesus sagt absolut Ja zu Gott und seinem Willen. Ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes. Und das ist für Jesus auch nicht selbstverständlich, also nicht ein Selbstläufer, denn in Gethsemane ringt er mit Gott und sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also Jesus muss auch damit ringen, seinen Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen. Auch als Sohn Gottes, wie viel mehr. Wenn wir im Vaterunser beten, dein Wille geschehe, dann ist die Frage, meinen wir wirklich das, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht? Oder meinen wir damit, lieber Gott, bitte segne ab, was ich gerne möchte? Und dein Wille geschehe ist ein Blankoscheck an Gott, denn manchmal tut Gott seinen Willen und er gefällt uns überhaupt nicht. Für Jesus waren diese beiden radikalen Haltungen aber ein und dasselbe. Sein radikales Ja zu Gott und sein radikales Ja zu den Menschen war ein und dasselbe. Er konnte das nicht trennen. Genauso wenig, wie man das Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe voneinander trennen kann. Es sind also nicht zwei Gebote, sondern es ist ein Gebot. Und wer das eine hält, kann das andere nicht brechen. Oder anders gesagt, wer das eine bricht, hat das andere nicht gehalten. Wer das Gebot der radikalen Nächstenliebe bricht, hat das Gebot der Gottesliebe gebrochen. Weil du kannst nicht Gott von ganzem Herzen lieben, ohne deinen Nächsten wie dich selbst. Übrigens, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich halte mir diese Predigt. Ihr dürft gerne mitzuhören, aber ihr tut es ja auch, aber ich halte diese Predigt mir, weil mir muss das gesagt werden. Ich muss mich daran erinnern, dass das für mein Leben gilt und dann vielleicht auch für andere. Jesu Beispiel ist für uns die Norm für unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Deswegen können wir genauso wenig, wie wir zu Gott Ja, aber sagen wollen, genauso wenig kann ich zu meinen Mitmenschen sagen, ja, ich liebe dich, aber. Geht nicht. Sätze wie, die kennt ihr sicher auch, habe ich auch schon gehört. Ich habe ja nichts gegen dich. Man hört das Komma, aber. Und dann höre ich, was der andere gegen mich hat. Also du kannst den Test mal machen. Wenn jemand zu einem anderen sagt, ich habe nichts gegen dich, aber, dann wird er in diesem Satz sagen, was er gegen ihn hat. Ich habe nichts gegen dich, aber du bist mir zu laut. Also ich habe gegen dich, dass du zu laut bist. Natürlich habe ich was gegen dich, nämlich du bist mir zu laut. Aber ich verbräme das, indem ich sage, ja eigentlich will ich ja gar nichts gegen dich haben, aber ich habe trotzdem was gegen dich. Und das kann man gar nicht verstecken. Also Vorsicht mit diesem, ich habe nichts gegen dich. Wir haben ja nichts gegen Sünder in der Welt, aber in der Gemeinde wollen wir sie aber doch nicht haben. Auch ein Satz, den ich prinzipiell ja unterschreiben kann, aber auch der folgende Satz ist zumindest riskant. Ich liebe die Sünder, aber ich hasse die Sünder. Also Jesus liebt die Sünde nicht, ganz bestimmt nicht. Aber so dieser Satz, ja, ich liebe dich ja, du Sünder, aber deine Sünde ist so unerträglich, dass ich dir am liebsten aus dem Weg gehe. Läuft aufs Gleiche hinaus. So, für Jesus, und jetzt möchte ich die beiden nochmal verbinden zum Schluss. Jesu vorbehaltloses Ja zum Mitmenschen ist der Wille Gottes. Einverstanden? Jesu vorbehaltloses Ja zum Menschen, das ist der Wille Gottes. Und umgekehrt, der Wille Gottes ist das vorbehaltlose Ja zum Menschen. Was immer Gottes Wille ist, ist ein Ja zum Menschen. Es mag sein, dass die Gesellschaft das nicht immer so verknüpft. Es kann sein, dass die Gesellschaft sagt, das, was da die Christen so wollen, das ist nicht menschlich. Das entspricht nicht unserer Menschenverständnis vom Menschsein. Das kann sein, dass die Gesellschaft das tut. Aber für mich als Christ kann ich das nicht trennen. Ja zu Gott ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist immer in sich ein Ja zu Menschen. weil Gott von Herzen den Menschen liebt und darum alles, was Gott will, nie gegen den Menschen ist, sondern immer zum Wohl des Menschen dient. Einem Menschen also zu sagen, folge dem Willen Gottes, davon muss man sich nicht entschuldigen, weil das ist nie ein Satz gegen den Menschen, sondern immer ein Satz für den Menschen. Das ist die Absicht Gottes und das ist in seinen Geboten enthalten. Abschließend, und jetzt nähere ich mich meinem Predigttext, aber den werde ich jetzt nicht mehr auslegen. Der Apostel Paulus hat in Römer Kapitel 12, ich will den Text nur lesen, wir können heute Nachmittag gerne nochmal drauf zurückkommen oder auch beim Mittagessen drüber reden. Ich bin immer offen beim Mittagessen für Gespräche. Manchmal beim Potluck in Gemeinden, die nicht meine sind, lässt mich die Gemeinde so in Ruhe, dass ich schon richtig einsam werde. Alle unterhalten sich und ich sitze allein am Tisch, weil sie mich alle schonen wollen. Ich bitte darum, mich nicht zu schonen. Ich würde lieber euch zuhören beim Essen. Ich kann mit vollem Mund gut zuhören und ich verstehe dich auch mit vollem Mund. Also dürft ihr euch gerne mit mir unterhalten über unser Thema von gestern, von heute, von morgen. In Römer 12 hat Paulus für mich zusammengefasst, wie ein Christ seine Ethik konkret lebt. Und ich lese hier nach der Guten Nachricht Bibel. Brüder und Schwestern, und das ist die Zusammenfassung meiner Predigt, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr ein sicheres Urteil euch bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und dann wisst ihr in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Amen.